Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute haben wir uns mal ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Wir wollen heute mal über Mythen im Laufsport sprechen. Und wenn ich wir sage, dann sind wir natürlich wie immer zu dritt am Start. Hallo Anna, hallo Carsten.
Hallo.
Moin.
Was war denn so der absurdeste Mythos, den ihr jemals beim Laufen oder vielleicht allgemein im Sport gehört habt? Fällt da euch irgendwie so spontan einer ein?
Boah. Da gibt es so viel. Also.
Hast du noch einen? Also ich habe ja gerade in unser Vorbereitungsskript noch geguckt, was du hast da noch einen eingefügt. Den finde ich wirklich geil.
Ja. Der ist wirklich cool.
Den habe ich tatsächlich aber noch nie gehört. Aber
also Laufen schrumpft den Körper. Das ist tatsächlich, was hier und da mal rumgeschwebt ist und bei der Recherche mir über den Weg gelaufen ist. Ja, also angeblich werden Läufer und Läuferinnen kleiner, weil der ständige Aufprall die Wirbelsäule immer wieder komprimiert und man dadurch schrumpft. Ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja, ein riesengroßer Mythos. Und ungefähr in der Liga werden wir uns heute bewegen oder auch nicht.
Ich finde das... Ich finde das faszinierend, wie man auf so eine Idee kommt.
Ja, genau.
Ich habe noch was Gutes, ja, wieder aus meinem Frauenbereich vielleicht im Krafttraining. Dass halt, ja, wenn Frauen Krafttraining machen, dann kriegen die so ganz dicke Muskeln und kriegen ein breites Kreuz und dann sehen die ja gar nicht mehr fraulich aus.
Genau, dann sehen die aus wie Männer, ne? Das ist auch so ein Klassiker, ne? Ja. Aber das wiederum, das hört man ja immer noch.
Ja, leider. Also es wird besser. Also, es wird besser. Aber leider immer noch irgendwie schwirrt immer noch so rum in den Köpfen. Okay.
Wir haben ja in der Vorbereitung mal so ein bisschen gebrainstormt und haben mal so ein paar aufgeschrieben und da sind ganz schön viele zusammengekommen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch immer mehr werden, aber ja, das ist natürlich auch eine sehr subjektive Einschätzung. Wir hatten am Ende über 20 oder ungefähr 20 auf unserer Liste und da haben wir gar nicht so lange recherchiert und auch mal nachgedacht und wir haben uns aber entschieden, heute 9 in diesen Podcast zu packen, sodass jeder von uns 3 präsentieren kann. Das ist, glaube ich, schon mehr als genug und ja, vielleicht machen wir auch noch eine weitere Episode zu dem Thema, also wenn euch das gefällt und wenn ihr da sagt, ja, das klingt gut, da wollen wir noch mehr darüber hören, über Mythen oder eben auch nicht Mythen, das werdet ihr ja heute hören. Dann schreibt uns einfach mal an support@ausdauerclub.de und schreibt am besten auch gleich mal rein, was euer liebster Mythos ist, den ihr da so hört oder vielleicht auch, wo ihr euch nicht sicher seid, ob es einer ist oder nicht. Aber lass uns einfach mal loslegen. Wie gesagt, wir haben insgesamt 9 Mythen mitgebracht und da ist, glaube ich, einiges zu tun. Anna, magst du mal starten?
Ja, ich starte gerne. Also der erste Mythos, den ich mitgebracht habe heute, ist, je mehr man läuft, desto besser wird man. Oder es gibt ja auch diesen Spruch, viel hilft viel im Laufsport. Und da müssen wir leider allen Hörern und Hörerinnen schon mal sagen, das ist leider nicht so. Auch wenn ihr jetzt gedacht habt, ja, trainieren, 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 laufen, 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 laufen. Und davon wird man natürlich besser, aber das bringt alles nichts, wenn man im Lauftraining die Regeneration nicht berücksichtigt, die ist genauso wichtig wie das Training an sich, denn das Training kann am Ende nur vom Körper verarbeitet werden, wenn eben auch die entsprechenden Ruhephasen und die Regeneration da mit reinspielen. Ansonsten ist Übertraining vorprogrammiert, was immer mittelfristig zu Verletzungen und Leistungseinbußen führt. Und das ist ja so ein Thema, wenn man länger beim Laufen dranbleibt und auch so ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, sich verbessern will und so. Das ist, glaube ich, ein Thema, was fast jedem irgendwann mal mehr oder weniger begegnet. Muss man einfach so sagen, weil wir kennen es ja im Laufen. Ist es ja auch extrem so, wenn man dranbleibt, dass schnell Verbesserungen kommen am Anfang. Das macht mega Spaß und man will mehr und sich weiter verbessern und wenn man da dann nicht in guten Händen ist, dass man da irgendwie einen Coach hat, oder entsprechend jemanden hat, der einen da bremst, dann passiert das, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten, dass sie irgendwann in eine Form des Übertrainings kommen. Und da gibt es dann natürlich verschiedene oder schwere Grade, sage ich mal. Also ein Übertraining, wenn man das frühzeitig erkennt, ne, dann kann man da auch noch, wenn man Glück hat, schnell die Reißleine ziehen und da dann relativ schnell wieder auf ein gesundes Trainingslevel kommen. Aber wenn man halt Übertraining nicht gleich erkennt, dann kann das echt fürs Laufen verheerende Folgen haben, die dann wirklich, ja, wirklich genau das Gegenteil bewirken von dem, was man eigentlich bewirken will, dass man irgendwie kontinuierlich dranbleibt, sich verbessert. Und das kann einem dann schnell mal Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre in der Leistungsentwicklung, in der eigenen Leistungsentwicklung nehmen, ne? Und deswegen ist es so wichtig, eben nicht einfach nur nach dem Prinzip viel hilft viel zu trainieren, sondern da auch mit ein bisschen, ich sage ja immer Training mit Köpfchen, da eben auch da smart zu sein und die Regeneration zu berücksichtigen.
Da wollte man irgendwann mal ein T-Shirt machen, ne? Training mit Köpfchen.
Ja.
Aber es ist ja tatsächlich so, ich weiß gar nicht, warum dieser Mythos sich so hartnäckig auch hält, weil klar, am Anfang ist es so, du brauchst halt ein gewisses Level, also du musst halt auch auf ein gewisses Training, also auch eine gewisse Anzahl an trainieren, ne? Also wenn du jetzt sagst, ja, viel hilft viel und du machst es halt, tust das halt ins Gegenteil bewirken und sagst, du gehst gar nicht laufen, dann verbesserst du dich natürlich auch nicht, ne? Und einmal in der Woche ist vielleicht auch zu wenig auf Dauer, ne? Aber ja, irgendwann wird es halt bei dem einen oder anderen zu viel, wenn es dann halt an 4, 5 Mal oder gar täglich laufen geht. Und dann hörst du aber auch immer wieder von Leuten, die halt dauernd laufen, also täglich laufen, ne? Und es ist halt irgendwie da auch gar nicht so einfach, glaube ich, so ein richtiges Maß zu finden, ne? Gerade wenn man da neu drin ist.
Na, und ich glaube, das Verheerende in Anführungsstrichen ist auch, dass das halt von Läufer zu Läuferin unterschiedlich ist. Also der Körper macht das eine ganze Zeit mit, ne, am Anfang. Und bei manchen Leuten dauert das halt ein paar Wochen, bei anderen dauert das Monate und bei wieder anderen kann das ja auch Jahre dauern, dass dieses Prinzip noch irgendwie, dass der Körper das mitmacht, ne, mit dem vielen Training und sich immer erstmal weiter verbessern. Aber irgendwann, und gerade bei denen, wo der Körper das halt länger mitmacht, dann ist aber meistens dann der Fall nach unten umso schneller und tiefer, weil der Körper dann irgendwann von heute auf morgen sagt, so jetzt ist genug, also jetzt kann ich das wirklich nicht mehr und jetzt will ich den ganzen Mist gar nicht mehr. Und dann ist auch eine lange Pause da. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Verheerende, dass das eben individuell natürlich von Läufer zu Läuferin unterschiedlich ist, wie lange der Körper das wirklich mitmacht. Und der macht das, also wissen wir ja alle, unser Körper verzeiht uns viel und macht Sachen auch eine ganze Weile mit, ehe der dann das Signal sendet, so jetzt aber nicht mehr. Und das ist natürlich auch das Problem. Wenn der Körper dann das Signal sendet, dass das zu viel ist, dann ist es häufig schon zu spät, so, ne, um das noch aufzufangen. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Verheerende. Man muss da halt, und deswegen sind wir wieder beim Thema Training mit Köpfchen, man muss da halt smart sein und präventiv sein, weil wie bei Verletzungen ja auch häufig, wenn der Körper sich dann meldet, dann ist es häufig halt schon das Kind in den Brunnen gefallen, ne?
Ja, also gerade diese Überlastungen sind halt ja, ne, genau das, was ich halt nicht, also es ist ja, es tritt ja nicht einfach aus, ne? Also wenn ich umknicke, dann habe ich die Schmerzen. Aber wenn ich mich überlaste, dann kommen die Schmerzen halt Tage, Wochen, vielleicht Monate später, genau wie du es gesagt hast, ne? Also mir hat es ja mal ein Physiotherapeut immer so schön an dem Fassbeispiel erklärt, was ich auch immer wieder gerne mal raushole. Das ist halt letztendlich die Belastung unser Körper ist im Prinzip, kannst du dir wie ein Regenfass vorstellen. Und erstens hat jeder ein unterschiedlich großes Regenfass, ne? Das ist auch ganz. Und zweitens, ja, mit jedem Training wird das Fass ein bisschen voller, die Belastung hoch. Regeneration lässt es unten dann ein bisschen abfließen, aber wenn dir halt mehr Wasser reinkommt, als abfließt, läuft es irgendwann über. Und das Überlaufen ist dann das, wo es dann wehtut. Ne? Und ja, das kann teilweise lange, lange dauern, bis so ein Fass voll ist. Also ganz klarer Mythos, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Gut, Kommen wir mal zum nächsten Mythos. Schade eigentlich, dass der nicht stimmt. Ich nehme es schon mal vorweg. Wer läuft, nimmt automatisch ab. Also die Gewichtsreduktion. Die Gewichtsreduktion, ich glaube, das sollte sich nun mittlerweile irgendwie mal bei allen rumgesprochen haben. Folgt ja einer einfachen Formel. Wenn ich weniger reinstopfe, wie ich verbrauche, dann nehme ich ab. Und zumindest mal bis zu einem gewissen Grad. Und das gilt vom Prinzip ja auch hier, ne? Also wenn ich natürlich, wenn ich anfange mit Laufen und an meiner Ernährung bisher, ich sag mal, ein ausgewogenes Verhältnis hatte, also sprich, ich habe nicht zugenommen und auch nicht abgenommen dadurch, und jetzt packe ich eine zusätzliche Energieverbrennungseinheit da drauf, nämlich das Laufen, dann nehme ich natürlich ab, weil mein Energiehaushalt ins Negative rutscht. Leider funktioniert das eben auch wirklich nur, wenn es vorher schon im Gleichgewicht war und nicht, wenn ich eigentlich in dem zunehmenden Ast war und jetzt es zunächst mal auf Null runtergedrückt habe. Vielleicht habe ich dann auch erstmal eine ausgeglichene Energiebilanz, dann nehme ich gar nicht ab durchs Laufen, dann halte ich nur mein Gewicht. Und im schlimmsten Fall rede ich mir ein, dass ich ja ganz schön viel laufen war, obwohl es bloß 300 Kilokalorien wert war, mein Laufen, und stopfe mir dann eine Chipstüte für 1000 Kilokalorien rein und dann kann ich sogar noch zunehmen, obwohl ich laufen war. Also alles drei ist möglich. Das Laufen selber hat überhaupt keinen Einfluss auf unser Gewicht.
Naja, überhaupt gar keinen Einfluss, also keinen direkten Einfluss vielleicht, aber natürlich, genau. Wenn man läuft, verbrennt man Kalorien und hat dadurch einen höheren Energieumsatz und kann mehr essen.
Ich habe aber auch einen höheren Energiebedarf.
Genau, das ist also immer das, was unterschätzt wird, und ich glaube, da können wir alle drei auch ein Lied von singen, gerade wenn man so in einem in einer Trainingsphase ist, wo man sehr intensiv trainiert, wo man vielleicht, Thorsten, du hast es gerade hinter dir, für einen Marathon trainiert, wo man dann eigentlich denkt erstmal, oh ja, da läuft man so viel, da verbrennt man so viel Kalorien, da muss man doch eigentlich automatisch abnehmen. Aber man hat eben auch mehr Kohldampf, ganz einfach gesprochen, und hat halt eben auch einen größeren Energiebedarf, wie Carsten schon gesagt hat. Und dann ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man trotzdem da eine negative Energiebilanz am Ende des Tages hat, weil man eben auch einen deutlich höheren Energiebedarf hat, ne? Oder Thorsten, wie war das bei dir jetzt?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe sogar in der Marathonzeit ein Kilo zugenommen, in der ganzen Trainingsphase. Wobei man das, das ist halt immer so eine Geschichte, ne? Man muss immer die Ausgangsbasis sehen, weil ich tatsächlich im Marathontraining auch weniger Sport gemacht habe als davor. Ich habe spezifischer trainiert, aber ich habe nicht mehr trainiert, ne? Und wenn ich jetzt davor zum Beispiel auch regelmäßig Fahrradfahren war und dann halt über mehrere Stunden, dann war halt die Energiezufuhr, also da war der Energieverbrauch einfach wahrscheinlich schon einen Tick höher. Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die man beachten sollte. Also es ist halt immer so eine Frage, von wo, welchen Ausgangswert man hat. Und tatsächlich, also ich kann ein Lied davon singen, dass man auch mit sehr viel Sport trotzdem zunimmt. Und das Problem ist dann nicht der Sport, sondern das ist ganz klar die Ernährung, oder besser gesagt die Menge der Ernährung. Also.
Aber also den Mythos, also ich würde den halt so leicht einschränken, da wo er stimmt. Und ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, das trifft auf euch beide tatsächlich auch zu. Viele nehmen schon ab, gerade wenn sie mit dem Laufen anfangen. Und dann am Anfang halt am Anfang laufen und halt auch dann es schaffen, regelmäßig zu laufen. Aber das liegt halt jetzt nicht unbedingt einfach nur am Laufen, sondern weil die Leute halt ihren Lifestyle umkrempeln, ne? Also weil man einfach gesünder lebt. Man fängt mit dem Laufen an, viele fangen ja auch mit dem Laufen an, mit dem Ziel abzunehmen, ne? Das ist ja durchaus bei vielen Zielen, und das funktioniert am Anfang auch bei einigen, ne? Weil man eben da einfach seinen Alltag so ein bisschen umkrempelt, bewusster unterwegs ist. Man läuft, das ist ein Teil des bewusster und gesünder Lebens. Und da werden aber auch oft die Leute krempeln dann auch oft ihre Ernährung um und achten da mehr irgendwie drauf, ne? Und dann nimmt man natürlich am Anfang ab. Und gerade wenn man halt von einem, sag ich mal, von einem Gewichtsniveau vielleicht kommt, wo auch der Körper dankbar ist, dass der schnell da mal ein paar Kilo abwerfen kann, ne? Also das ist ja schon da gibt es ja schon, wenn sicherlich auch einige Hörer und Hörerinnen sagen, ja hier, Moment, wer läuft nicht ab, war bei mir aber so, ne? Also das kann schon funktionieren, aber das ist halt nichts, was grundsätzlich irgendwie steht und gerade wenn man dann eine Weile dran ist mit dem Laufen, dann gilt es halt nicht mehr. Für viele hilft es aber am Anfang tatsächlich, um abzunehmen.
Naja, streng genommen, also der Mythos, wenn man es ganz, ganz streng nimmt, stimmt eigentlich. Weil wenn ich viel laufe, oder
also
wenn
er läuft, keiner.
Es ist kein Mythos, genau. Weil wenn ich viel laufe, heißt das natürlich, dass ich permanent meine Muskeln, also die Energieverbraucher im Betrieb halte. So, das heißt automatisch, A, wird der Körper seine Muskeln erst ein Stück optimieren, aber später auch einfach Muskelmasse hinzupacken, um der Anforderung gerecht zu werden. Das heißt, ich verbrauche automatisch mehr Energie. Wenn ich jetzt an der Zufuhr nichts ändere, nehme ich dadurch ab, wenn ich laufe. Das ist einfach so. Aber die Realität ist halt einfach eine andere. Die Realität ist, dass es eben kein geschlossenes System ist, sondern dass viele andere Faktoren damit reinspielen und deswegen, genau wie ihr es gerade beschrieben habt, die Leute am Anfang zwar abnehmen, einfach weil sie ihren Lifestyle ändern, weil sie auch auf die Ernährung achten plötzlich.
Ja. Beziehungsweise manchmal ist es ganz simpel, die Leute laufen, statt auf der Couch zu sitzen und die Chips in sich, also wirklich, ne? Also es ist so, in der Zeit, in der man läuft, isst man nicht.
Aber nicht essen.
Und oft ist es so, dass man, und dann, man isst ja dann auch davor nicht, weil mit einem vollen Bauch läuft es sich nicht gut und danach haben auch viele nicht gleich dann irgendwie Hunger oder so, dass sie gleich nach dem Laufen was essen. Also so simpel ist es dann auch oft, ne? Dass einfach die Zeit des Laufens und davor und danach wird halt nicht gegessen, wo vorher halt Langeweile war vielleicht und gegessen wurde, ne?
Genau. Und deswegen, also streng genommen stimmt der Mythos, also ist es kein Mythos, aber so wie er im Volksmund durch die Gegend getragen wird, muss man einfach sagen, ist es ein Mythos, weil ganz viele Faktoren Einfluss auf dein Gewicht haben und eben nicht jetzt, das Laufen alleine.
Jetzt komme ich mal noch ein bisschen mit Mathematik, jetzt wird es langweilig oder halt auch nicht, weil viele unterschätzen halt einfach auch völlig, das hast du ja auch schon erwähnt, die Menge, die man halt einfach auch verbrennt beim Laufen. Ne? Also gerade als Laufanfänger, wenn du 30 Minuten unterwegs bist und ich sag jetzt mal so ungefähr als Frau vielleicht so 300 bis 350 Kalorien verbrennst in der Zeit.
No way.
Es ist teilweise sogar weniger. Es ist sogar teilweise weniger, genau. Ja. Und ich meine, das kannst du jetzt mal hochrechnen. Ne? Also 7000 Kalorien sind 1 Kilogramm Fett. So, jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie lange laufen müsst, um 1 Kilogramm Fett zu verbrennen. Und ja, so funktioniert es. Also es dauert halt einfach. Ne? Aber grundsätzlich hast du recht. Machen wir weiter, oder?
Mhm. Ja.
Dann kommen wir zum nächsten Mythos. Den habt ihr bestimmt schon mal x-mal gehört, weil wir den eigentlich fast in jedem zweiten, dritten, vierten Podcast erwähnen. Der Mythos heißt, langsam laufen bringt nichts. Das heißt, nur wer schnell läuft, der trainiert auch richtig, der wird am Ende schneller, der wird am Ende ausdauernder und das ist einfach Quatsch. Kann man auch gleich vorwegnehmen, dieser Mythos ist einfach falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall, dass langsame Läufe, das, was wir, ja, früher hieß es mal Grundlagenausdauertraining, heute nennt man es oft Zone 2 Training, diese langsamen Läufe sind einfach das Wichtigste, um deine grundlegende Fitness aufzubauen und eine gewisse, das, was wir als Kondition und Ausdauer bezeichnen, einfach zu verbessern. Und letztendlich ist es so, dass du mit diesen Grundlagen, mit diesen Läufen im langsamen Tempo im Prinzip erstmal dein Fundament aufbaust, um überhaupt irgendwann auch mal richtig schnell laufen zu können. Und das ist etwas, was leider viele, sehr, sehr viele falsch machen. Das heißt, die meisten Hobbyläuferinnen und Läufer laufen grundsätzlich zu schnell für ihr um wirklich dieses langsam Laufen und diese Grundlagenausdauer am besten zu trainieren. Und wenn du jetzt sagst, naja, was bedeutet denn das eigentlich? Weil viele sind ja mit irgendwelchen Pulsuhren und so weiter unterwegs. Ich würde da gar nicht auf irgendwelche Pulswerte oder Tempo gehen, weil das tatsächlich gerade für Laufanfänger und Laufeinsteiger gar nicht so einfach ist, sondern macht es einfach so, dass ihr sagt, ihr lauft ohne zu schnaufen Oder ihr lauft so, dass ihr euch beim Laufen noch unterhalten könnt. Also ich kenne ein paar Leute, die telefonieren beim Laufen. Also ich mache das nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Habe es zwar auch schon gemacht, aber oder die unterhalten sich, wenn er halt zusammen mit jemandem läuft. Und wenn ihr da noch ordentlich sprechen könnt, und damit meine ich nicht irgendwelche abgehackten halben Sätze, sondern wirklich plaudern könnt, dann seid ihr im richtigen Tempo unterwegs. Und ich weiß, ich höre schon wieder die Bedenken, für Laufeinsteiger ist das gar nicht so einfach. Aber irgendwann werdet ihr das einfach können. Und das ist einfach der Bereich, in dem ihr am besten, sag ich mal, ein Kosten-Nutzen-Verhältnis erreicht. Warum? Wir haben ja schon direkt das Thema Regeneration angesprochen. Beim Thema, je mehr man läuft, desto besser wird man. Bei langsamen Läufen habt ihr einfach die Möglichkeit, also ihr braucht einfach weniger Zeit zum Regenerieren und habt dadurch die Möglichkeit, halt früher wieder zu trainieren und habt dadurch langfristig einfach einen besseren Trainingseffekt. Außerdem ist es so, dass in dem Bereich des langsamen Laufens die Fettverbrennung am besten ist. Also immer wieder beim Thema Abnehmen. Das heißt, es soll nicht heißen, ne? Achtung, also dieser Mythos, den haben wir jetzt gar nicht aufgenommen, was kein Laufmythos ist, sondern allgemeiner, dass ihr nur in einem bestimmten Pulsbereich Fett verbrennt, ist auch Quatsch, das kann ich auch gleich mit hier mit ad acta legen. Ihr verbrennt jederzeit Fett und Kohlenhydrate im gleichen Verhältnis, in unterschiedlichem Verhältnis. Und bei langsamen Läufen, bei niedriger Belastung, ist der Anteil der Fette, die einfach verbrannt werden, höher. Und letztendlich bildet ihr auch im langsamen Trainingstempo mehr Mitochondrien in eurem Körper. Das sind ja so die Powerhouses in den Muskeln. Und das bedeutet letztendlich auch mehr Kraft, den ihr damit habt. Also langsam laufen bringt nichts, ist ein Mythos. Genau das Gegenteil ist der Fall.
So sieht's aus. So, jetzt kommen wir wieder zum Thema, was mich auch persönlich betrifft. Wer viel schwitzt, ist nicht fit. Wenn das stimmen
Stimmt
würde.
ja gerade bei dir.
Ja, aber wenn das generell stimmen würde, dann müsste es ja mal eine Phase in meinem Leben gegeben haben, wo ich null schwitze oder so viel weniger schwitze. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also, ich kann für mich sagen, sobald ich nur daran denke, dass ich Sport mache, fange ich an zu schwitzen. Egal, wie fit ich in meinem Leben jemals war. Ich werde nie vergessen, als wir damals die 50 Kilometer von Rottgau gelaufen sind, die man ja auf einer 5-Kilometer-Runde läuft, da habe ich
Oje,
mir,
das ist was für Harte.
da habe ich mir für jede dritte
Ende
Runde,
Januar.
Ende
Das
Januar,
ist
weil
das
das so
Harte.
kalte, weil das echt
Das ist
kalt
das
ist,
Harte.
habe ich mir tatsächlich für jede dritte Runde, also nach 15, jeweils 15 Kilometern, habe ich mir komplett frische Klamotten in die Wechselzone gelegt, um mich einmal komplett umzuziehen. Also ich habe komplett die nassen Sachen obenrum ausgezogen und immer wieder frische Sachen angezogen, damit ich einfach nicht zu stark auskühle in den 5 Stunden, die wir da laufen. Weil wir sind da bei -6 Grad oder so gelaufen. Also es war schon frostig.
Ja, wir haben auch danach beschlossen, dass wir nie wieder so was Langes im Winter laufen.
Ist ja genau euer Wetter.
Werde ich nie vergessen. Wir waren uns so klar. Ich meine, das ist ja ein schöner Wettbewerb und so. Das ist ja echt nett da irgendwie. Und man trifft auch, also man trifft da viele bekannte Gesichter und alles schön, sehr schön gemacht. Aber wir haben danach für uns beschlossen, dumme Idee, im Winter nie wieder so was
Ja.
Langes.
Also unabhängig davon, aber das zeigt eigentlich, damals war ich wirklich fit. Also zu dem Zeitpunkt war ich wirklich ohne Probleme in der
Ja,
Lage,
wir haben
50
das beide
Kilometer zu
ohne
laufen.
Probleme gemacht. Wir waren da fit genug,
Ja.
aber wir sind halt einfach keine Wintersportler. Es ist einfach so.
Und trotzdem musste ich regelmäßig meine Klamotten wechseln, weil ich einfach komplett durchgeschwitzt war. Das ist auch tatsächlich bei mir im Wintertraining häufig der limitierende Faktor gewesen. Die Schweißproduktion, weil egal wie teuer deine Funktionsklamotten sind, sie kommen irgendwann nicht mehr, irgendwann schaffen sie es nicht mehr, den Schweiß und die Feuchtigkeit abzutransportieren. Und dann kippt dein Körper irgendwann und dann wird ihm kalt. Das ist einfach, das war für mich im Wintertraining immer durchaus ein limitierender Faktor, den ich berücksichtigen musste. Bei langen Läufen, wenn wir im Winter lange Läufe gemacht haben. Und auch im Winter Fahrradfahren zum Beispiel war, musste man das immer so ein bisschen berücksichtigen. Also so wie manche das dann im Winter machen, dass sie dann zur großen Ausfahrt aufrufen und dann noch unterwegs eine Stunde Pause machen, irgendwo um ein Käffchen zu trinken und so. Das konnte ich alles nicht, weil in dem Moment, wo ich stehen geblieben bin, bin ich sofort ausgekühlt, weil ich so nass geschwitzt war. Also das ist ein ganz großer Mythos und ganz großer Blödsinn. Die Schweißproduktion hat überhaupt nichts mit dem Fitnesszustand deines Körpers zu tun. Die Schweißproduktion hat ausschließlich was mit der Fähigkeit deines Körpers, sich selber runterzukühlen, zu tun.
Ist übrigens sehr individuell.
Genau, ist super individuell.
Genau.
Bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, was mich im Winter kaputt macht, ist im Sommer meine Rettung. Ich kann bei extremen Temperaturen trotzdem noch echt gut Leistung abrufen,
ja.
Während Hanna dann genau ins Gegenteil kippt, weil die nämlich schlecht schwitzt, fällt ihr es dann schwer, bei extrem heißen Temperaturen Leistung zu bringen.
Genau.
Die muss dann künstlich ihre Klamotten nass machen, damit das so halbwegs funktioniert.
Ja, ich muss mich immer wieder runterkühlen, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich halt, gerade wenn es heiß ist, dass mein Körper unwahrscheinlich lange braucht, bis der anfängt zu schwitzen. Also der hitzt sich halt richtig, heizt sich richtig auf. Und ehe ich anfange zu schwitzen, da ist es eben entsprechend so, dass
deswegen
ich dann
ist so die für dich eigentlich kann. Triathlon der Goldsport, weil...
Triathlon funktioniert das halt bei mir ganz gut, weil erstens, ja, okay. Gut, man schwimmt erst, dann auf dem Rad hat man ja den Fahrtwind und beim Laufen ist es ja bei den Triathlon-Wettbewerben in der Regel so, dass in kurzen Abständen halt Verpflegungsstände sind, wo man halt auch Wasser zum Runterkühlen sich über den Körper schütten kann, ne? Und das ist dann immer meine Rettung, weil ich mich da dann regelmäßig runterkühlen kann, beziehungsweise weil ich vorher schon geschwommen und Rad gefahren bin und der Körper dann auch besser schwitzt, weil ich schon länger unterwegs bin. Aber tatsächlich bei reinen Laufwettbewerben im Sommer, da habe ich total Probleme, weil einfach mein Körper so spät anfängt zu schwitzen und ich dann schon versuchen muss, den Körper irgendwie runterzukühlen, schon irgendwie mit nassen Klamotten irgendwie zu starten und da regelmäßig mich runterzukühlen. Deswegen, das ist aber super unterschiedlich. Das hat nichts mit Fitness zu tun. Das ist halt ja mehr oder weniger genetisch bedingt. Da kann man jetzt auch nicht so viel dran tun. Ne? Jeder Körper ist anders.
Ja, das kann man
aber tatsächlich,
wenig trainieren.
Also ich gehöre zum Team Carsten. Also ich bin auch so ein Vierschwitzer. Und ganz stark. Und bei mir hat sich das tatsächlich verändert über die Jahre. Das heißt, ich schwitze heute mehr als in Zeiten, als ich unfit war. Und einfach die Erklärung, ich habe dann irgendwann, also das ist teilweise so, dass es, also beim Sport ist mir das total egal. Aber im Alltag nervt mich das teilweise, weil tatsächlich ich brauche eben nur mal 10 Meter schnellen Schrittes irgendwo zu einer Bahn zu laufen oder so. Und fange halt sofort an zu schwitzen und das ist halt im Alltag einfach unangenehm, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Und irgendwann hat mich das schon interessiert, woran das liegt. Und du hast es ja eigentlich gesagt, Carsten, ne? Das ist halt irgendwie eine eingebaute Klimaanlage, die du da in deinem Körper hast. Dein Körper drin gewöhnt sich halt einfach dran und ist gewöhnt, ja, einfach schwitzen zu müssen, weil du halt so oft Sport machst. Und sobald dein Puls steigt, fängt er halt an, die Klimaanlage einzuschalten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ne? Das ist aber halt was, was du nicht trainieren kannst, wirklich.
Nee,
also man kann
es. Da kann man nichts machen.
Naja, ein bisschen. Wenn man
keinen Sport macht, aber.
Naja, ein bisschen kann man es tatsächlich. Also man kann das schon ein bisschen trainieren. Okay. Ganz so ist es nicht. Das ist ja einer der Gründe, warum zum Beispiel, wenn man weiß, okay, die Wettkämpfe bei Profisportlern finden unter extremen Bedingungen statt, dass sie dann vorher schon so ein bisschen zur Akklimatisierung in diese extremen Bedingungen gehen. Einfach, dass der Körper sich darauf vorbereiten kann, ne? Weil wenn der dann ein paar Wochen in so einem hochklimatisierten Bereich war, wo also sehr warm ist, hohe Luftfeuchtigkeiten sind oder so, dann fängt er schon an, sich da anzupassen, der Körper so ein bisschen. Aber es ist halt nur so eine leichte Anpassung. Es ist jetzt nicht plötzlich so, boah geil, jetzt war ich 3 Wochen im Dschungel, jetzt schwitze ich genau wie alle anderen Menschen auch. Das wird sicherlich nicht passieren. Aber es ist schon so, dass der Körper so ein bisschen sich versucht zu akklimatisieren daran und natürlich sich auf diese veränderten klimatischen Bedingungen versucht einzustellen. Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn ich jetzt, ich sag mal, diesen Effekt immer wieder an- und aus versuche zu schalten durch Training. Da gibt es das nicht. Also ich kann da über Monate, Wochen, Monate, indem ich einfach in dieser Klimazone zum Beispiel lebe, den Körper schon daran anpassen. Dann schwitzt er auch schneller oder ist generell, hat so eine leichte Grundfeuchtigkeit auf dem Körper, die es ihm dann leichter macht, sich runterzukühlen. Aber ich kann es jetzt nicht durch Training gezielt trainieren, ab jetzt schwitze ich und ab jetzt schwitze ich nicht mehr. Das ist halt.
Okay, also definitiv Mythos.
Auf jeden Fall.
Ja, kommen wir mal zum nächsten. Und das ist der Mythos, dass Stretching vor dem Laufen Verletzungen verhindert und deshalb Pflicht ist. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass wir da mal drüber sprechen, weil da hat sich einfach in der Sportwissenschaft im Laufe der Zeit was geändert. Früher war das so, man hat sich irgendwie erwärmt, also man ist sich eingelaufen und dann hat man gedehnt. Und danach hat man erst sein Programm gemacht. Und mittlerweile wissen wir aber, dass das, und da müssen wir unterscheiden, ganz, ganz wichtig, das sogenannte statische Dehnen, das ist das klassische Stretching, was man von früher so kennt. Also ich gebe immer gerne das Beispiel einfach, ihr stellt euch hin, ihr zieht dann einen Fuß hinten an den Po an und dann mit dem anderen Bein steht ihr, sodass ihr den Oberschenkel vorne dehnt und das haltet ihr. Das ist statisches Dehnen, also überall, wo ihr in eine Position reingeht und die dann haltet. Das ist statisches Dehnen. Und das ist tatsächlich genau das, was ihr nicht machen solltet vor dem Laufen, weil es tatsächlich eher dazu führen kann, dass dass eure Verletzungsanfälligkeit dann beim Laufen danach größer ist. Stattdessen aber bietet sich das sogenannte dynamische Dehnen an, also es wird auch Dehnen genannt, deswegen muss man da immer genau unterscheiden. Und wie der Name schon sagt, dynamisches Dehnen, da macht man halt teilweise dieselben Übungen, also auch da wieder, wenn man den Fuß hinten fasst und den zum Po zieht. Und das macht man, aber und dann lässt man los und geht weiter und geht auf die andere Seite, nimmt auf der anderen Seite das andere Bein, zieht das kurz an, hält das eine Sekunde und nimmt wieder das andere Bein. Das ist die Übung, die ihr dann machen müsst. Das ist dynamisches Dehnen, wo ihr dynamisch die Muskulatur darauf vorbereitet, auf die Belastung, die dann kommt. Und das ist total sinnvoll und würde ich auch empfehlen. Ne? Aber alles, was statisch ist, das klassische Stretching, das solltet ihr genau vor dem Laufen oder auch vor dem Sport, wenn ihr anderen Sport macht, das gilt für alle Sportarten, in denen ihr euch körperlich betätigt. Solltet ihr das nicht machen, gerne danach oder unabhängig von dem Training, was ihr macht, einfach so auch mal, keine Ahnung, abends auf die Matte legen und euch ein bisschen durchdehnen. Das ist alles total, total okay und im Zweifelsfall auch gut für den Körper, aber nicht als Erwärmung vor dem Training. Ich sage bewusst wieder vor dem Training, weil es nicht nur das Laufen betrifft, sondern wie gesagt auch allen anderen Sport, den ihr macht, bitte. Dehnt euch nicht statisch vor dem Training, weil das erhöht eure Verletzungsanfälligkeit, als dass es das verringert. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, da hat sich einfach in der Sportwissenschaft viel getan, da hat sich einfach gezeigt, dass es eben so ist. Und früher war man da einfach auf einem anderen Stand, wo mittlerweile die Sportwissenschaft sich einig ist, dass das halt falsch war und genau das Gegenteil eben der Fall ist. Aber trotzdem sollte euch das nicht daran hindern, ein vernünftiges Warm-up zu machen. Macht es eben mit dynamischen Dehnen statt mit statischen Dehnen.
Das ist total spannend, ne, was ich da, also gerade sage ich mal, so wie ich, etwas älter sind, die kennen halt noch genau diese statischen Übungen, ne, also im Sportunterricht oder auch im Tennis früher, was ich mit da genau dieses Fuß zum Po ziehen, ne, also wie lange wir das gehalten haben, ja, macht halt heute keiner mehr so in der Art vorm Training,
Aber
ne.
es machen leider noch viele, weil es viele eben noch so kennen. Also ich
Ja,
kenne es auch
okay.
noch von früher, ne? Und deswegen werde ich da auch nicht leise, das immer wieder zu betonen. Das ist übrigens auch eine der Fragen, die in unserem Laufkurs regelmäßig kommt im Laufladen, wo wir gerne von erzählen, ne? Mit dem, ja, was ist eigentlich mit denen und wie mache ich das und wie mache ich das vor dem Laufen und so. Also die kommt auch immer noch regelmäßig und die Reaktion ist auch, sehr häufig, dass die Leute dann erstaunt sind, wenn man ihnen das erklärt, dass sie das so halt noch nicht wussten, was wir gerade drüber gesprochen haben.
Ist, also es ist, so alt ist es auch noch nicht.
Nee, genau, es ist einfach immer noch verbreitet. Ja, klar, also ist ja auch verständlich, weil wie gesagt, es war lange Zeit irgendwie die Praxis, dass man es so gemacht hat und jetzt ist es halt
ja, wobei, falsch. Also ich muss sagen, so alt ist die Erkenntnis, also so neu ist die Erkenntnis gar nicht.
Ja,
man muss
Bubble, Jahre sein, ne? Wenn man in dem Thema drin ist und sich damit beschäftigt, aber ich denke halt immer
das Problem ist, die Unterscheidung zwischen dynamischem und statischem Dehnen, die ist halt die hat viel länger gebraucht, um bei allen anzukommen, wie das Wissen darum, dass es denen vorher nicht sinnvoll ist. Und das Problem ist, in den meisten oder in vielen Trainingsplänen steht halt nach wie vor Erwärmung und Dehnung vorher drinne. Das ist einfach, dass damit dynamisches Dehnen gemeint ist seit 10 Jahren. Das steht da halt leider nicht dabei, da steht nur Dehnen. So, und wenn man halt im Internet nach Dehnen sucht, dann landet man halt sehr schnell bei statischen Dehnübungen, diesem typischen 15 Minuten, 20 Minuten Dehnprogramm, was man vor dem Fernseher irgendwie nebenbei machen kann, was auch viele Elemente zum Beispiel ja aus verschiedenen Yoga-Situationen enthält, wo die Bewegungen eher langsam und gezogen sind. Und das ist einfach ein Missverständnis, dass das zwei unterschiedliche Arten von Dehnen sind. So, und da ist halt wieder, da waren wir als Trainer halt auch nicht sauber genug in unserer Sprache, muss man einfach so sagen.
Es liegt auch am Deutschen, ne? Genau. Also deswegen, ne, spricht man auch von Mobility, ne?
Also genau, ich deswegen. Auch dadurch, dass es halt beides Dehnen heißt, ne?
Ja. Also deswegen sind wir tatsächlich auch mehr in diese Richtung Mobility und Movement gegangen, mit unseren Begrifflichkeiten bei den Ausdauercoaches und haben die ja jetzt auch hier mit eingebracht in den Club und so, weil das ist halt die Sache. Schon anders beschreibt. Ne? Vom Prinzip her ist Mobility Training und Movement Preparation nichts weiter wie dynamisches Dehnen.
Mhm. Ja, ich tue mir ja da, also ich merke das ja auch immer wieder, wenn ich schreibe, wenn ich Artikel schreibe, also genau dieses, ich vermeide auch manchmal das Wort Mobility, weil viele gar nicht wissen, was das ist. Ja. Ne? Und dann schreibe ich halt jetzt immer dynamisches Dehnen davor, aber ja, klar. Vielleicht lass uns mal kurz noch eine Sache, die mich jetzt an der Stelle, weil wir schon über Mythen sprechen, dann können wir mal kurz auch diese eine Sache zum Thema Warm-up aufnehmen. Ja, nein, vielleicht. Was meint ihr? Vorm Laufen, also vor einem lockeren Lauf zum Beispiel.
Idealerweise ja.
Okay.
Auf jeden Fall, aber die allermeisten Leute machen es nicht und es ist jetzt nicht so, dass das Laufen nicht geht, wenn man es nicht macht. So,
definiere Warm-up. Warm-up kann ja auch sein, einfach die ersten 500 oder 1000 Meter langsamer zu laufen, bewusst langsamer zu laufen oder ein paar Übungen zu machen.
Oder ein paar Schritte zu gehen.
Nochmal die Schultern kreisen zu lassen oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann hat man auch ein Warm-up gemacht. Also es ist ja auch wieder so eine sehr individuelle Sache.
Naja, aber es ist halt schon, also es ist halt schon so und also bin ich auch ehrlich, bei mir ist das dann, manchmal habe ich meine Zeiten, wo ich wirklich konsequent das immer vorm Laufen mache und dann habe ich aber auch meine Zeiten, wo ich die Schuhe anziehe und loslaufe. Ne? Also da sind wir ja alle nicht gefeilt.
Okay. Also ich sage ja immer...
Nee, lass mich mal eben zu Ende reden, bitte. Aber wenn ich mein Mobility-Programm, und das muss gar nicht ein komplettes Programm sein, das kann auch nur mal 5 Minuten, 3, 4 Übungen sein, die ich vorher mache, wenn ich die vorm Laufen mache, meine Übung zur Aktivierung, das macht einen wahnsinnigen Unterschied und den spüre ich auch sehr, wenn ich loslaufe, weil ich merke, okay, der Körper ist jetzt schon aktiviert. Ne? So einfach ist es, so einfach kann man es auch beschreiben, glaube ich. Wenn man halt da ein paar Übungen macht zur Aktivierung des Körpers, dann ist der schon ready loszulaufen und wenn man es nicht macht, dann ist das halt, was Carsten beschrieben hat, dann sollte man halt erst irgendwie langsam loslaufen und dann aktiviert man den Körper während des Loslaufens so, ne? Und natürlich ist es effektiver und besser, wenn man den Körper vorher schon aktiviert und der dann gleich bereit ist, wirklich loszulaufen, als wenn man erstmal während des Laufens den Körper aktiviert. So einfach kann man es, glaube ich, beschreiben. Und dann muss ich ganz ehrlich sein, wie gesagt, ich bin da auch nicht immer so diszipliniert, dass ich das immer vorher mache, aber ich weiß halt, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht. Ich spüre den halt auch. Und da kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ist. Und wie gesagt, ich verstehe das. Das ist, man ist da schnell faul und es hat vielleicht auch, ist auch, man ist zeitlimitiert von der Zeit, die man hat, irgendwie zu laufen und dann noch vorher sich die Ruhe zu nehmen und die Aktivierung zu machen, sind halt immer noch mal 5 oder 10 Minuten extra Zeit. Aber ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, egal vor welcher Laufeinheit. Ob das jetzt ein lockerer Lauf ist, ein langsamer Lauf, vor einem Intervalltraining, da muss man gar nicht drüber reden. Vor einem Intervalltraining muss man sich eh ordentliches Warm-up machen. Ne?
Also ich sage den Leuten immer, im Zweifelsfalle stellt euch die Frage, ob ihr euch wirklich gerade darauf einlassen könnt. Es nützt überhaupt nichts, wenn du das Warm-up hui 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 machst, nur damit du es gemacht hast. Sondern du musst dich drauf einlassen können. Und wenn du beim Loslaufen schon mit dem Kopf bei den 3 Terminen, die nach deinem Lauf sind, bist, weil du zeitlich ganz knapp bist und jetzt nur noch schnell laufen wolltest, dann geh laufen, weil dann ist das Laufen, hat das auch eine andere Bedeutung gerade. Ja. Dann ist es dazu da, um den Kopf frei zu bekommen, um die Einheit vielleicht auch wegzubekommen, um was auf der Bucketlist für heute abhaken zu können. Dann ist alles wichtiger, wie noch ein tolles Warm-up gehabt zu haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Dann lauf halt ein bisschen sanfter los und achte darauf, dass du nicht völlig aus der Kalten startest. Aber dann geh einfach laufen und lass den ganzen anderen Quatsch weg, weil das bringt in der Situation nichts. Aber wenn du dich darauf einlassen kannst, wenn du Zeit hast, dann ist das, was Hanna gesagt hat, auf jeden Fall das Richtige. Ne? Dann einfach ein paar Übungen vorher machen, sich irgend so eine Routine schaffen, mit der man starten kann ins Training, weil es einfach nochmal hilft und auch eine gewisse Verletzungsprävention natürlich mit sich bringt.
Ja, und da muss man dann wieder sagen, wenn man ehrlich ist, da machen 5 Minuten, wenn du dir nur 5 Minuten nimmst, um wirklich 3, 4 Aktivierungsübungen zu machen, Unterschied. Die machen einen wahnsinnigen Unterschied. Und auf die 5 Minuten, wenn man ehrlich ist, ne, kommt es dann sicher nicht drauf an. Vielleicht noch ein anderes extremes Beispiel von mir auch. In meiner Vorbereitung auf Rot vor 1,5 Jahren, auf die Ironman-Distanz, da war es bei mir dann, da war es extrem. Also da habe ich dann in den letzten Monaten vor Rot, wo das intensive Training und halt das umfangreiche Training auch da war, da habe ich wirklich mich vor jedem Training, egal ob, also nicht vom Schwimmen habe ich es nicht gemacht, aber vom Radfahren und vom Laufen, vor jedem Training, wirklich jeder Trainingseinheit 30 bis 45 Minuten erstmal Mobility gemacht, um meinen Körper ready zu machen für das Training, weil der sonst so, also klingt jetzt erstmal irgendwie komisch, weil man sagt, wie, du hast da doch eh super viel trainiert, aber da musste ich halt auf eine andere Art und Weise den Körper erstmal beweglich machen, locker machen, weil er halt so eine große generelle Trainingslast hatte. Und das hätte ich sonst, da hätte ich mein Training in der Vorbereitung sonst auch nicht gepackt, wenn ich mir nicht jedes Mal da die 30 bis, und wirklich, ist nicht übertrieben, 30 bis 45 Minuten habe ich da vor jeder Trainingseinheit erstmal Mobility gemacht, um meinen Körper bereit zu machen für die Trainingseinheit. Und ich bin mir sicher, mein Körper hätte das sonst nicht mitgemacht, dass der, da wäre sonst eine Verletzung gekommen. Ne? Also ich habe ja auch über die vielen Jahre ein ganz gutes Gespür für meinen Körper und es war einfach, das wäre nicht gegangen. Ne? Also das... So, und also, von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ne?
Du hast auf jeden Fall bei mir da bleibenden Eindruck hinterlassen. Team Mobility vorm Aktivieren, vorm Laufen. Weil das habe ich so konsequent noch nie bei jemandem gesehen, wie bei dir mal live. Ich gehöre zu dem, kann ich ganz offen sagen, ich gehöre zu dem Team locker lostraben. Allerdings, also was ich halt sagen würde an der Stelle, tu das, was dir gut tut. Das ist total wichtig, aber lass das statische Dehnen sein.
Ja, da sind wir uns einig.
Okay, kommen wir zu einem anderen Thema. Nicht weniger kontrovers, nee, eigentlich noch kontroverser. Der Mythos heißt, Barfußlaufen ist natürlicher und gesünder. Und das ist tatsächlich ein ziemlich komplexes Thema. Irgendwie sollten wir da, glaube ich, mal einen ganzen Podcast dazu machen. Es ist so, es gibt da ja ziemlich starke Fraktionen der Barfußläufer, die auch gefühlt immer mehr wird.
Also
Die schwören
würde ich jetzt
einfach.
mal gleich Kontra geben. St ziemlich starke Fraktion. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr kleine Fraktion.
Eine
Nur
lautstarke,
wird
meine ich
vielleicht
damit.
sichtbarer durch die sozialen
Genau.
Medien, dass es die gibt, ne? Und da eine Mini-Industrie vielleicht auch dahinter steht. Aber es ist immer noch eine kleine Gruppe.
Entschuldigung, mit stark meine ich nicht in Masse, sondern lautstark. Das ist halt so dieses typische Social-Media-Phänomen, dass die manchmal ein bisschen kontroversere Meinungen haben, oft ein bisschen meinungsstärker sind. Und die Anhänger des Barfußlaufens schwören drauf und sagen, das ist unser natürlicher Laufstil, damit sind wir geboren und alles andere ist von uns auftrainiert, indem wir Laufschuhe tragen. Dann gibt es die gegenteilige Fraktion, die sagt, wer barfuß läuft, riskiert einfach deutlich mehr Überlastungserscheinungen und mehr Verletzungen. Und wenn man das Ganze mal total nüchtern und mal von außen betrachtet, haben natürlich beide Seiten Argumente, die treffen. Das ist halt wie so oft, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir schon beim Dehnen kurz besprochen, aber das ist hier, trifft hier mindestens genauso zu. Es ist halt total individuell. Also was für den einen gut ist, kann für den anderen schlecht sein. Und es gibt halt einfach kein Schwarz und kein Weiß. Also Barfußlaufen kann einfach Vorteile haben, aber es ist definitiv nicht für jeden geeignet. Und wichtig ist zu wissen, was da eigentlich passiert. Also wer jetzt mit Barfußschuhen oder auch komplett barfuß läuft, hat eine extrem hohe Belastung auf die Fußmuskulatur, als auch auf die Waden. Und das ist extrem, also wirklich extrem. Und wenn du gerade losläufst und jetzt vielleicht die ersten Einheiten barfuß unterwegs bist und denkst, ich bin bisher 5 Kilometer gelaufen, dann muss ich das jetzt auch machen mit meinen neuen Barfußschuhen, die total cool waren, dann hast du eine Garantie, dass du in 0, nix eine Überlastungserscheinungen hast. Weil das ist einfach etwas, man muss das ganz, ganz, ganz langsam aufbauen, wenn man es denn will. Und auf der anderen Seite, wenn du zu denen gehörst, die sowieso schon Stabilschuhe tragen und weil sie einfach total instabil sind, dann solltest du auf Barfußlaufen erstmal grundsätzlich verzichten, weil dann ist es eher kontraproduktiv. Und auch ein Punkt, man kann nur auf Vor- oder auch Vor- bis Mittelfuß barfuß laufen. Also du kannst halt, das ist ja auch oft ein Argument, was gebracht wird. Also du kannst nicht auf der Ferse barfuß laufen, also nicht joggen zumindest. Eigentlich auch gehen nicht so richtig. Aber joggen schon gleich gar nicht, weil du die Belastung gar nicht verkraftest. Und dementsprechend kannst du nur auf Vor- und Mittelfuß laufen. Und wenn man mal ehrlich ist, macht es mindestens 2 Drittel der Hobbyläufer. Also eher wahrscheinlich sogar noch mehr machen das nicht. Also die laufen tendenziell eher auf der Ferse. Und wenn man das dann umstellt und dann automatisch eben auf diesem Vor- und Mittelfuß versucht zu laufen, dann kommt wieder das nächste Problem, was ich schon gesagt habe, die Überlastung. Und es gibt aber Studien, die sagen, dass wenn man barfuß läuft, man einfach Hüfte und Knie entlastet. Also da gibt es auch Untersuchungen mit wie viel Prozent. Das ist, schwankt ein bisschen. Also es ist nicht per se schlecht, aber es ist eben auch per se nicht gut. Und deswegen würde ich sagen, also für mich ist das kein eindeutiger Mythos. Ich laufe persönlich, also ich, nee, anders formuliert, ich gehe persönlich sehr viel barfuß. Also zu Hause habe ich nie Schuhe an, mein ganzes Leben schon nicht. Ich trage auch mal beim Spazierengehen Barfußschuhe, aber ich würde nie damit joggen.
Okay, also ich
Und
habe da ein bisschen eine klarere Meinung zu, muss ich sagen. Also der Mythos war ja jetzt, Barfußlaufen ist natürlicher und gesünder. Und da würde ich ganz klar sagen, Barfußlaufen ist natürlicher. Ja, natürlich ist Barfußlaufen natürlicher,
genau,
ist
aber
natürlich
nicht mal
unsere
das,
Form.
nicht mal das würde ich unterschreiben.
Ja, okay. Aber gesünder auf keinen Fall, weil du, also ich habe da eine deutlichere Meinung dazu, weil es einfach in unserer heutigen Welt halt überhaupt nicht üblich ist, dass man barfuß läuft. Ja, wir sind alle gewöhnt, halt in Schuhen zu laufen. Und das ist halt, also diese Barfußlauf, also jetzt mal ganz Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, aber diese Barfußlauf-Jünger, ja, das ist irgendwie so ein Extrem, was halt in unsere heutige Welt halt erstmal nicht so reinpasst. Und natürlich kann das funktionieren, so, ne? Aber da muss man halt dann ganz, ganz lange den Körper drauf trainieren, in ganz, ganz kleinen Schritten, und muss das dann halt auch konsequent im Alltag leben. Das heißt auch dann, also, dass man halt einen Barfußalltag sozusagen hat, ne? Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, das ist halt in unserer Lebenswelt so, wir werden nicht so groß, dass wir barfuß durch die Gegend rennen, ne? Wir werden mit Schuhen groß. So, unser ganzer Körper, nicht nur unsere Füße, sondern das ist ja dann, der ganze Körper ist davon betroffen, der ist gewöhnt halt in Schuhen zu laufen und nicht barfuß zu laufen. Und dann zu sagen, ja, barfuß laufen ist das Nonplusultra, weil das ist ja einfach natürlicher und deswegen ist es besser, halte ich für kreuzgefährlich. Weil halt viele Leute dann sagen, ja, okay, klingt erstmal sinnvoll, weil ist ja eigentlich natürlicher, wir sind ja, die Menschheit ist ja auch ohne Schuhe groß geworden, muss ja eigentlich gut sein. Und dann anfangen mit dem Barfußlaufen und sich da halt dann auch schnell Probleme einhandeln, weil der Körper das halt überhaupt nicht gewöhnt ist. Ne? Der ist es gar nicht gewöhnt, barfuß zu laufen. Mal davon abgesehen, dass man barfuß auch jetzt nicht so schnell laufen kann, so, das muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Ist ja nicht ohne Grund, dass, also ich erinnere mich noch, als Kind, da gab es immer noch den ein oder anderen Barfußläufer tatsächlich auch bei den Profis auf der Bahn, der da irgendwie dann mitgelaufen ist, irgendwie aus den afrikanischen Ländern, da gab es dann nochmal so Ausnahmen, aber das ist mittlerweile undenkbar, weil natürlich auch die Schuhe dazu verhelfen, dass man schneller unterwegs ist. Das ist, sag ich mal, jetzt auch noch ein Punkt, der natürlich da auch schnell vergessen wird, aber und trotzdem ist Barfußlaufen an sich nicht, würde ich jetzt nicht komplett verteufeln. Also es macht durchaus Sinn, in ganz, ganz, ganz kleinen Dosen Barfußlaufen einzubauen. Ich würde also das mal, ne, in ein gutes Training kann man Barfußlaufen einbauen. Da, ich meine, das haben wir auch schon früher gemacht, auch schon als ich Kind war, dass man sagt, okay, im Leichtathletikverein, man macht zum Beispiel das Auslaufen auf dem Fußballrasen barfuß, so, ne? Das kann total sinnvoll sein, weil man da halt auch ein bisschen die Stabilität der Füße trainiert, ne? Aber dieses, ich laufe nur barfuß, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und weil eben da auch, also wie du am Anfang gesagt hast, Thorsten, da steht halt irgendwie eine Fraktion dahinter, die sehr laut ist, sehr meinungsstark auftritt. Und das halte ich gefährlich. Ich sage nicht, dass man das nicht machen kann, dass das nicht funktioniert auch für Leute, ne? Aber das impliziert halt auch ganz viel. Und so, da muss man ja dann auch ehrlich sein. Also barfuß durch die Gegend laufen, da muss man erstmal den Fuß irgendwie drauf trainieren, dass der dann so irgendwie eine Hornhaut oder was unter dem Fuß bildet, dass der auch überall barfuß laufen kann und nicht irgendwie...
Ja. Ne? Oder in Barfußlaufschuhen, das ist ja auch eigentlich heute die üblichere Variante, ne? Also dass man halt dünne, also quasi Sohlen hat, die halt dann die, ich sage jetzt mal, den Schmutz und den, den ein oder anderen Steinchen, was halt auf dem Weg rumliegt, einfach man nicht so spürt, ne? Also es ist ja kein richtig klassisches Barfußlaufen.
Das ist jetzt,
ne,
aber komisch, wenn es doch so natürlich ist, dann müsste es doch überhaupt kein Problem sein,
naja,
für den Fuß, Hornhaut zu bilden.
Ja, aber jetzt ganz ehrlich, also ich bin total bei dir, Hanna, und letztendlich unterscheiden sich unsere Meinungen da auch gar nicht großartig. Also eigentlich sind sie sogar ziemlich deckungsgleich, nur dass du da ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen radikaler, also radikaler klingt so negativ, also ein bisschen deutlicher bist in der Ansprache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so den Alltag mal Joggen beiseite lasse, ne, in meinem Lebensalltag verbringe ich die meiste Zeit des Tages barfuß, weil ich noch nie in der Wohnung irgendwelche Schuhe angehabt habe.
Ich habe in der Wohnung auch keine
Schuhe. Im Büro, an, auch im Büro nicht zum Beispiel. Also in der Regel. Also ich habe dann aber Socken an, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit einem glatten Fuß da lege, zumindest wenn es nicht gerade Hochsommer ist. Aber und das ist schon etwas, was mir gut tut und was ich nett finde.
Aber,
ne? Aber
in der Wohnung barfuß rumzulaufen, was wir auch machen, ist ja was ganz, ganz anderes, als wenn wir vom Thema Barfußlaufen
Joggen
sprechen.
Genau, also, ja, okay. Ja. Klar. Aber also meine Meinung wäre dazu, ändere nichts, was funktioniert. Und wenn du mit Laufschuhen gut laufen kannst, dann solltest du da auch gar nicht über drüber nachdenken, irgendwie auf Barfußlaufen umzustellen.
Die Frage ist ja
Punkt.
immer, warum? So, ne? Das ist ja bei allen Laufstilanpassungen so. Das ist ja auch, da sind wir ja immer bei dem Thema mit dem Vorderfußlaufen und so. Warum sollte
Naja.
ich was ändern, was funktioniert, ne? Und ändern macht für mich nur Sinn, wenn das, wie ich es bisher mache, nicht funktioniert. So, wenn ich halt immer Verletzungen habe, die an meinem Laufstil liegen, ne? Wie die Art und Weise, wie ich irgendwie auftrete. Und das ist halt bei den allermeisten nicht der Fall. So, und eine Veränderung macht halt nur Sinn, wenn das bisherige halt nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Warum sollte man sonst dann eine
Genau.
Veränderung
Aber das ist ja auch
machen, ne?
die Bibel der, ich sag's jetzt mal ganz bewusst so, die Bibel der Barfußläufer ist dieses Buch Born to Run. Und dieses Buch, wenn man es mal wirklich liest und mal wirklich, also weil ich habe es gelesen und den Anfang vor allen Dingen sollte man lesen und nicht nur das Nette drin, weil derjenige, der es geschrieben hat, mir fällt gerade der Name nicht ein, Mac Duggan, irgendwie sowas, der hat extreme Probleme gehabt, bevor er überhaupt damit angefangen hat. Ne? Also der hatte einen richtigen Schmerz, um überhaupt was zu verändern, sonst hätte er nicht mehr laufen können. Ne? Und das wird aber im Laufe des Buches einfach mal fällt dann irgendwann hinten runter und dann ist es halt irgendwie das Nonplusultra. Und wenn du diese Probleme nicht hast, dann brauchst du dich da auch gar nicht drauf einzulassen, aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite, selbst wenn du diese Probleme hast, solltest du vielleicht mit dem Physiotherapeuten deiner Wahl mal drüber sprechen, weil es gibt mit Sicherheit auch noch andere und vielleicht auch bessere Methoden, um dagegen was zu tun. Ne?
Und ich gebe jetzt meinen Senf da mal lieber nicht noch dazu.
Ja, weil
Der ist noch
ich glaube,
radikaler.
Carsten, nee, hier waren bisher nichts radikal. Radikal sind
Ja.
Barfußläufer, so mal ganz deutlich gesprochen. Aber Carsten hat, glaube ich, noch eine
Jetzt hat er
klarere
noch einen
Meinung dazu als ich.
rausgehauen. Na gut, jetzt sage ich es halt doch noch. Ich halte diese ganze Argumentation von Barfußläufern für Schwachsinn und bin trotzdem der Meinung, wer das toll findet und für sich entdeckt hat, soll das tun. Aber er
Ja,
soll es,
warum auch
genau
nicht?
wie ihr es gesagt habt, von Anfang an bitte tun. Und das heißt am Anfang eben, ich gehe nicht mehr wie 100 Meter laufen.
Genau.
Das ist nämlich der Einstieg ins Barfußlaufen ist zweimal 100 Meter laufen. So. Irgendwo auf einem weichen Untergrund. Und irgendwann kann ich einen Kilometer laufen auf dem weichen Untergrund, dann laufe ich das erste Mal auf einer Straße. Dann fange ich wieder bei 100 Metern an.
Und
So.
um das zu betonen, diejenigen, die auf Vorfuß laufen wollen, sollten das genauso
Ja,
machen.
genau. Und
Das geht.
das sind dann sind da einfach mal 5 Jahre deines Läuferlebens damit beschäftigt, barfuß laufen zu lernen. So, und das kannst du dir jetzt überlegen und dann kannst du das cool finden. Dann mach das und viel Spaß dabei, ist alles schick. Aber beschwer dich bitte hinterher nicht, warum du 5 Jahre fürs Barfußlaufen gebraucht hast, weil so lange wird es dauern.
Nee, und schlimmer finde
Aber
ich, also kann
grundsätzlich all diese Argumente, warum man barfuß laufen soll, die halte ich alle für Schwachsinn. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, weil wenn das alles zählen würde, dann frage ich mich, warum die Neandertaler dann sich doch Lappen um die Füße gewickelt haben, wenn das alles ach so toll war, barfuß.
Was halt wehtut unten.
Ja, also
Das
offenbar
wird
ist es
sein.
nicht das Natürlichste für unseren Körper. Also offenbar ist das ganze System natürlich ein Stück weit darauf ausgelegt, sich zu bewegen, aber offenbar nicht darauf ausgelegt, immerzu zu stauchen,
Also es ist
ohne
nicht optimal für
Dämpfungssystem.
unseren Körper, genau. Und was ich noch finde, also kann ja jeder machen, wie er will, so, ne? Soll jeder machen,
So.
wie er denkt, aber halt dann halt, was mich stört, ist, wenn die dann eben so meinungsstark auftreten und sagen, hier, ihr müsst alle barfuß laufen, Schuhe sind scheiße und nur barfuß
Ja,
laufen ist richtig
das
saufen.
finde ich
Da
auch
habe ich halt dann ein
radikal.
Problem mit und deswegen
Ja.
vertrete ich halt da dann auch eine starke Meinung, ne? Wenn das jemand machen will, ist das ja total okay, ne? Kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber dann halt nicht so auftreten und anderen
Sagen,
Leuten
das muss jeder
erzählen,
andere auch
aber
machen.
jetzt kommen wir mal zu einem ganz klaren Mythos.
Jetzt kommen wir zu einem ganz
Ganz
klaren
klaren
Mythos.
Mythos. Krafttraining macht dich als Läufer langsamer oder als Läuferin. Und da kann ich ganz klar Jein sagen.
Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, wie will er das jetzt, wie kriegt er jetzt die Kurve? Aber ja,
Also,
nee, super.
genau. Also ganz klares Jein von meiner Seite. Der Mythos stimmt so halb. Natürlich ist es so, wenn ich Bodybuilder-Krafttraining mache, baue ich sehr viel Muskeln auf. Sehr viel Muskelmasse bedeutet sehr viel Masse, die ich durch die Gegend trage. und sehr viel Masse bedeutet einfach, dass ich langsamer werde oder mehr Energie aufbringen muss, um dieselbe Geschwindigkeit zu laufen. So ist es ja. Also Laufen ist ja nichts weiter wie ein Kraft-Masse-Verhältnis berechnen. Das ist ja, hat ja ganz viel mit Physik zu tun, und in der Physik haben wir gelernt, wenn ich eine größere Masse bewegen muss, muss ich mehr Energie reinstecken, um die Masse zu bewegen. Viel Muskeln, viel Masse, gleich viel Energie. Jetzt haben die noch so einen Nebeneffekt, die verbrauchen auch noch gleichzeitig Energie, einfach nur, weil sie da sind. Das heißt, ich muss auch noch mehr Energie hinzufügen, um das Grundsystem am Laufen zu halten. Also viel Kraft, viel Muskelmasse heißt also, es macht mich langsamer als Läuferinnen und Läufer. Jetzt kommt aber das Nein des Mythos, nämlich, wer von uns macht ein Bodybuilding-Training?
Genau.
So, 90% der Leute machen normales Krafttraining, was nicht dazu führt, dass wir uns plötzlich Muskelberge wachsen wie Arnold Schwarzenegger, sondern eigentlich bei den meisten Leuten.
Die wachsen übrigens auch nicht beim Bodybuilder-Krafttraining, nur durch die entsprechenden Substanzen wachsen die auf einmal.
Naja, das will ich jetzt nicht jedem unterstellen, das ist so deine Grundeinstellung zum Bodybuilding.
Nee, das ist nicht Grundeinstellung, das ist Fakt, ne? Da, also dieses, ja, da wachsen auf einmal die Muskelberge, also wenn man natürliches Bodybuilding macht ohne Substanzen, dann dauert das auch seine Zeit.
Ja, das ist ja klar.
Ja.
Das ist ja.
Ja, aber du, also ich sag das, Thema, weil das ein ganz, ganz krass schlimmes Thema ist, was durch die sozialen Medien da die Szene da total verseucht hat und gerade junge Menschen da leider zu den Substanzen, viele zu den Substanzen greifen, ohne die Gefahren zu berücksichtigen.
Ja, aber dann muss ich sagen, wir machen ja hier Ausdauer Trainingsberatung und Ausdauertraining.
Ja, Gott sei Dank.
Und deswegen muss ich mich mit dem Quatsch den Leute machen, die sich riesige Muskelberge antrainieren wollen oder müssen.
Nee, aber jetzt
ganz, ganz,
jetzt mal
weglassen.
Ganz, ganz problematisches Thema leider. Ganz aktuell.
Aber ich, also wenn euch das interessiert, kann ich nur an alle Hörerinnen und Hörer appellieren, schreibt uns einfach mal, weil unser gemeinsamer, guter Bekannter Jan ist dann ein gutes Thema, weil der betreibt sehr viel Krafttraining und der ist früher auch mit als Kraftsportler Ultramarathons gelaufen, ne? Und der hat da einiges dazu zu erzählen. Nur was ich von ihm weiß, ist in der Zeit, wo er der absolute Kraftsportler und auf wirklich, ich sag jetzt mal, ein bisschen salopp Disco-Pumper unterwegs war, hat er natürlich keine Marathonläufe mehr gemacht. Ne? Also schon genau das, was Carsten, du sagst. Ne?
Also theoretisch ist es eine einfache physikalische Rechnung. Jetzt gibt es natürlich, wie das in unserem Körper so ist, es gibt so ein, ich nenne das ja immer Kipppunkt, oder die Wissenschaft nennt das ja auch meistens Kipppunkt. Es gibt also irgend so ein Verhältnis in unserem Körper, wo das Krafttraining optimal ist für, also eher die Laufökonomie, das Laufen verbessert, und ab einem gewissen Punkt X ist Krafttraining nicht mehr förderlich fürs Laufen. So, diesen Punkt muss man halt geschickt austarieren. Und so wie wir Krafttraining in unserer Welt definieren, in unserer Ausdauerwelt, also sprich, ich sage jetzt mal zweimal die Woche 30 Minuten intensives Krafttraining oder von mir aus auch zweimal die Woche eine Stunde, wenn es ein bisschen einfachere Sachen sind, oder auch vier, von mir aus auch viermal die Woche eine Stunde, das kommt so ein bisschen drauf an, was man tut. Das ist nicht dazu da, um Muskelmasse in so einer hohen Konstanz aufzubauen, dass es dich als Läufer langsamer macht.
Mhm. So. Im Gegenteil.
Genau. Sondern,
genau.
Naja, nicht nur im Gegenteil, sondern streng genommen ist es trotzdem Massezuwachs. Also auch Gramm sind Masse, ne? Also nicht nur Kilogramm, sondern auch Gramm sind Masse. Aber bis zu diesem Kipppunkt überwiegen die Vorteile dieses Massezuwachses gegenüber den Nachteilen, den du aus dem Mehr an Energie, was du reinstecken musst, in das System hast. Das ist eigentlich die große Kunst. Und das ist auch das, was man so ein bisschen im Profisport natürlich krass sehen kann. Athletinnen und Athleten, die an dieser Grenze geschickt lang wandern können, bleiben über längere Zeiträume in der Weltspitze. Andere kommen einmal ganz nach oben, haben einen großen Erfolg und danach geht's bergab. Das ist so dieses Klassische, man feuert sie einmal nach oben raus, mal unabhängig von Doping und allen anderen Sachen, die es da so gibt. Aber das ist ganz häufig ein Problem, dass die Leute eben nicht diese Gratwanderung hinbekommen, über einen langen Zeitraum gesund zu trainieren und diesen Kipppunkt, immer an diesem Kipppunkt lang zu wandern. So, und das ist eigentlich das Optimum. Und man muss einfach sagen, so im Alltag, das, was uns begegnet, sind die Leute weit weg vom Kipppunkt. Die machen immer genau, zu wenig also, Krafttraining.
Also in 99% der Fälle ist dieser Mythos einfach Quatsch und in 1% der Fälle ist halt doch was dran. Genau. Und die meisten sind halt bei den 99%.
Genau.
Und also, wahrscheinlich die ihr zuhören alle.
Genau, also die breite Masse ist weit weg von diesem Kipppunkt und der Gefahr, dass sie durch das Krafttraining langsamer werden. Das muss man einfach auch so knallhart sagen. Gut. War doch ein ganz einfacher, klarer Mythos.
Eigentlich schon.
Ja, kommen wir zum nächsten Mythos, meinem Lieblingsmythos, wo ich ja eine sehr, 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 sehr deutliche Meinung habe, die auf Fakten basiert. Das sage ich gleich am Anfang. Das ist nicht nur Meinung, weil leider immer noch das Thema mir zu oft begegnet, und zwar der Mythos, man muss vor dem Frühstück laufen, um Fett zu verbrennen. Oh. Und da sind wir beim sogenannten Nüchternlaufen. Ne? Und das hält sich nach wie vor hartnäckig, dass das irgendeinen Sinn macht, nüchtern zu laufen. Und ich will da gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe da gar keinen Bock mehr, mittlerweile da noch wissenschaftlich drauf einzugehen. Ne?
Musst du aber.
Nö.
Naja, weil letztendlich einfach bei vielen Unwissenheit herrscht an der Stelle immer noch.
Naja, aber es ist auch, also ich weiß aber auch, dass es bei vielen gar nicht am Ende an der Unwissenheit scheitert, sondern am Kopf. Aber nüchtern laufen bringt nicht den tollen Effekt, dass ihr auf einmal euer ganzes Fett verbrennt und dadurch irgendwie dünner, schlanker irgendwas wird. Im Gegenteil, nüchtern laufen ist überhaupt nicht gut für den Körper und führt eher dazu, dass ihr mehr Fett einlagert. Und das gilt halt insbesondere für Frauen, tatsächlich für den Frauenkörper. Also deswegen ist das auch da wieder so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, das aus der Welt zu schaffen. Nüchtern laufen ist gerade für Frauen sehr, sehr schlecht, verursacht großen Stress für den weiblichen Körper. Da wird dann Cortisol hochgradig produziert, wenn man nüchtern läuft. Und am Ende führt es eben dazu, dass eher Fett eingelagert wird, als dass man Fett verbrennt. Und deswegen kann ich allen und insbesondere halt allen Frauen wirklich immer und immer wieder nur sagen, bitte trainiert nicht nüchtern. Und ich verstehe, dass das für viele nicht einfach ist. Auch ich, wenn ich morgens trainiere, wache nicht morgens auf und denke, oh, jetzt muss ich gleich was essen. Ich bin auch so ein Mensch, der morgens immer braucht erstmal eigentlich, bis ich wirklich Hunger habe oder Lust habe, was zu essen. Aber wie bei so vielen anderen Sachen auch, kann man sich das antrainieren, dass man nicht nüchtern trainiert, sondern vorher was zu sich nimmt. Und da muss ich auch immer betonen, es geht ja gar nicht darum, dass ihr da ein umfangreiches Frühstück vorher in euch reindrückt, ne? Sondern es geht darum, halt dem Körper ein bisschen was zuzuführen. Und ihr schadet eurem Körper, wenn ihr das nicht tut. Ihr macht ja eigentlich den Sport und das Training, um eurem Körper was Gutes zu tun. Wenn ihr aber nüchtern trainiert, tut ihr eurem Körper was Schlechtes, ganz deutlich gesprochen. Ja, es ist überhaupt nicht gut für euren Körper. Und deswegen bitte für alle, die regelmäßig morgens trainieren und das auf nüchternen Magen machen, bitte gewöhnt euch an, vorher ein bisschen was zu euch zu nehmen. Und dann kommt immer die Frage, ja, was heißt denn ein bisschen was? Ne? Das ist natürlich. Und das ist auch nicht so einfach tatsächlich. Auch da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Ne? Tatsächlich im Zweifelsfall hilft da dann damit, sag ich mal, mit Dingen zu arbeiten, die jetzt grundsätzlich nicht das Optimum sind, weil nicht natürlich. Aber gut ist es, wenn ihr da ein gewisses Maß an Eiweiß und Kohlenhydrate reinkriegt. Und das im Zweifelsfall funktioniert das auch über einen Eiweißshake gut, auch gerade wenn man morgens nicht so gut was reinkriegt oder über einen entsprechenden Riegel zum Beispiel. Also das sind Sachen, mit denen ich auch arbeite, weil auch ich, wie gesagt, morgens Probleme habe, gleich irgendwie groß was zu essen. sich da aber ein bisschen die Ruhe zu nehmen und da was reinzudrücken. Und es macht einen großen Unterschied, auch wenn ihr das noch nicht, auch wenn ihr das nicht optimal macht, weil da gibt es schon mittlerweile auch ein gewisses Verhältnis, so was man zu sich nehmen sollte. Und da werden wir sicherlich auch in Zukunft mal nochmal einen Podcast zu machen, wo wir da genauer drauf eingehen, wie viel Gramm Eiweiß und Fett man da idealerweise zu sich nehmen sollte. Aber ganz, ganz wichtig ist immer noch besser, auch wenn man es nicht optimal macht, dass man aber ein bisschen was zu sich nimmt, als wenn man nichts zu sich nimmt. Und da macht halt am Ende, selbst wenn du vorher halt eine Banane isst vorm Training, macht halt einen Riesenunterschied, als wenn du nichts isst vorm Training. Und deswegen.
Wobei du, also idealerweise, das hast du jetzt gerade auch schon gesagt, nimmst du auch ein paar, ein bisschen Proteine zu dir, was ja bei einer
Ja.
Banane jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Die
Genau.
enthält quasi keine, also
Deswegen habe ich
fast
aber die
keine.
Banane als Beispiel genommen, also es ist nicht das
Genau.
überhaupt nicht das optimale Beispiel, aber immer noch deutlich besser,
Aber
als wenn du
Nüsse
halt
oder irgendwie zum Beispiel.
nichts zu dir nimmst, ne? Und ich gebe ja immer so gerne auch das
Ja.
Beispiel, dass man einfach irgendwie sonst im Zweifelsfall auch isst einen Keks und machst das vielleicht noch, oder die Banane, also um das mit der Banane übrigens aufzuwerten, die irgendwie in Nussmus ein
Genau.
bisschen dippen, dann hast du da auch wieder dein Eiweiß. Aber da ganz, ganz wichtig erstmal, bitte, liebe insbesondere Hörerinnen, aber auch Hörern, empfehle ich es auch, trainiert nicht nüchtern, weil ihr tut eurem Körper einfach nichts Gutes. Und nochmal, ich verstehe das, dass das schwierig ist, bei mir ist es genauso schwer. Und wenn ich nicht wüsste, dass es so schlecht wäre, würde ich auch nüchtern, häufig nüchtern trainieren, wenn ich morgens trainiere, weil ich auch nicht es sich so anfühlt, als wenn ich da jetzt was essen möchte oder was zu mir nehmen möchte. Aber ich weiß einfach, dass es einfach überhaupt nicht gut ist. Und deshalb bitte trainiert nicht nüchtern.
Das ist übrigens total spannend. Ich habe letztens einen Artikel dazu gelesen, der auch den Mythos mal so ein bisschen unter die Lupe genommen hat. Und das ist so ein typisches Beispiel, warum dieser Mythos entstanden ist. Der kommt nämlich durchaus aus der Wissenschaft. Und warum? Weil diese Wissenschaft vor vielen, vielen Jahren nur an Männern getestet wird. Und bei
Ja.
Männern dieser Effekt einfach extrem viel geringer. Also es soll jetzt, wie gesagt, wie du es gesagt hast, auch Männer sollten nicht unbedingt zwingend nüchtern laufen, aber die machen halt da weniger kaputt, um es mal deutlich zu sagen. Bei Frauen ist das einfach extrem problematisch. Und wie gesagt, wenn es halt eine halbe Banane und eine kleine Handvoll Nüsse sind, dann ist es ja auch schon mal was. Wir reden ja nicht von richtigem Frühstück, ne?
Genau, also ich kenne auch Frauen, die machen sich halt dann, deswegen habe ich, die machen sich irgendwie so einen Proteinkaffee oder sonst was. Da kann man ja auch so ein bisschen mitspielen, wenn man sagt, boah, ich kriege gar nichts runter, ich trinke aber eh mal meinen Kaffee vorher, dann machst du dir da irgendwie ein bisschen Pulver rein und so, ne? Tausendmal besser als halt ohne irgendwas zu trainieren.
So.
Okay.
Gibt es nichts hinzuzufügen, würde ich sagen.
Okay.
Einen Mythos haben wir noch und wir sind schon echt wieder lange in der Zeit. Also ist schon wieder was für lange
Ich wollte
Läufe
mich bitte
hier.
kürzer halten. Okay.
Schieß los.
Okay, einen habe ich noch. Laufen schadet den Knien. Mythos oder nicht? Klar ist, auch hier die Dosis macht das Gift. Erstmal grundsätzlich ist es so, es gibt Studien, die sagen, dass regelmäßiges Laufen die Gelenke stärken und eben die Muskulatur und vor allen Dingen auch die Knorpelgesundheit unterstützt. So, aber tatsächlich ist es ja wieder so, dass viele auch über Knieprobleme ja, klagen, weil sie halt sehr viel und regelmäßig laufen. Und das Problem für diese Knieprobleme sind nicht ist nicht das Laufen an sich, sondern es ist einfach die Art der Belastung, die Menge an der Belastung. Oder auch die mangelnde Kraft und Mobilität und eben nicht das Laufen selbst. Also keine Angst, auch du bekommst auch keine Arthrose vom Joggen. Auch das ist, stimmt nicht. Und richtig dosiert ist Laufen definitiv gut. Und ja, verringert eher sogar die Gefahr von Gelenkschäden, auch perspektivisch. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass du nicht übertreibst. Und woher kommt eigentlich dieser Mythos? Das liegt einfach daran, dass unser Problem heute eher nicht das Laufen ist, sondern dass wir uns zu wenig bewegen und einfach viel zu viel sitzen. Und wenn wir uns dann irgendwann mal dazu aufgerafft haben, doch laufen zu gehen, dann laufen wir los und dann überlasten wir uns einfach, weil wir einfach überhaupt nichts mehr gewohnt sind. Und daraus kommt dann eben diese Geschichte, Laufen schadet den Knien, leider sogar von manchen Ärzten erzählt, was totaler Bullshit ist. Ich muss das jetzt mal so deutlich sagen. Also es liegt nicht daran, dass du läufst, sondern es liegt daran, dass du dich zu wenig bewegst, zu wenig Kraft hast, zu wenig Mobilität hast oder und vor allen Dingen dich überlastest. Ansonsten gilt für alles, was im Körper ist, gerade für Muskeln, Sehnen und Gelenke, use it or lose it. Also letztendlich, wir sind dazu gemacht, unsere Muskeln, Sehnen und Gelenke zu benutzen. Und es gilt übrigens nicht nur fürs Laufen an sich, sondern es gilt sogar auch fürs Laufen auf Asphalt. Auch das ist nicht per se schädlich, sondern man muss es halt nur richtig dosieren. Also definitiv ein Mythos aus meiner Sicht.
Auf jeden Fall.
Kurz
Können wir
auf den Punkt
so.
gebracht, oder?
Ja.
Ja.
Sehr schön. Dann haben wir es jetzt. Wir mussten jetzt am Ende noch ein bisschen Gas geben, weil sonst wäre es ein sehr langer Lauf geworden. Wir sollten vielleicht in Zukunft mal auf 6 gehen statt 9.
Aber ich würde sagen, das hat ja noch Potenzial tatsächlich, dass man da vielleicht noch mal eine zweite Folge zu machen, weil wir haben ja noch einige Mythen in petto, ne? Und ich glaube, das ist auch ganz interessant. Also vielleicht machen wir dann
Genau.
auch noch mal eine zweite Folge mit weiteren Mythen dazu.
Genau. Okay, vielleicht am Ende nochmal. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Und es geht ja mittlerweile nicht mehr nur auf Apple Podcast, sondern auch zum Beispiel auf Spotify. Und noch schöner wäre es, wenn ihr auch eine Rezension dazu schreibt. Das geht vor allen Dingen auf Apple Podcast. Und ich habe mal einfach mal so reingeschaut. Steffi hat zum Beispiel auf Apple Podcast geschrieben: Es macht einfach nur Spaß, den dreien zuzuhören. Viel Wissen und Motivation gibt's obendrein. 5 Sterne. Also wir freuen uns über eine Bewertung von dir auf den Plattformen, wo auch immer das geht. Auf Spotify haben wir aktuell 4,9 Sterne bei 78 Bewertungen, aber da geht noch was, würde ich sagen. Ne?
Ja,
In
man
diesem
muss ja auch
Sinne.
mittlerweile dazu sagen, wir machen ja keine Werbung in unserem Podcast. Also wir haben ganz, ganz wenige Folgen, wo wir mal Werbung
Für uns
gemacht
selbst.
haben. Wir machen für uns selbst Werbung, aber unsere
Genau.
Podcasts sind nicht gesponsert. Das heißt, wir machen das alles hier kostenlos. Das ist viel Zeit, die das in Anspruch nimmt. Und wenn ihr uns hört und uns gut findet, dann sind wir dankbar, wenn ihr uns dann eine gute Bewertung gebt, weil damit tut er uns dann was Gutes, weil wie gesagt, wir investieren viel Zeit und Leidenschaft hier in den Podcast, ohne dass der uns erstmal irgendwas zurückgibt. Und damit könnt ihr uns ein bisschen was zurückgeben.
Gut, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zu
Nächste
den
Woche.
nächsten Mythen, möglicherweise, das müssen wir nochmal besprechen.
Ciao.
Ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.